innovativ.
Vielfalt.
Anregung.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Mein Name ist Anne Hertel und ich sitze heute hier mit gleich drei Expertinnen aus dem Netzwerk zusammen, um über das Repertorium der mittelniederdeutschen Literatur zu sprechen. Ein herzliches Hallo an Dr. Sarah Iden. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Hallo!
Hallo! Ein weiteres herzliches Hallo an Robert Langhanke. Er ist Lehrkraft für besondere Aufgaben für Niederdeutsche Sprache und Literatur an der Abteilung für Niederdeutsche Sprache und Literatur des Instituts für Germanistik der Europa-Universität Flensburg.
Hallo zusammen.
Hallo. Und last but not least ein herzliches Hallo an Professor Dr. Jörn Bockmann, derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Bereich medievistische Germanistik am Institut für Germanistik der Europa-Universität Flensburg.
Hallo zusammen.
Nochmal ein herzliches Hallo in die große Runde. Und in unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir den Zuhörenden ja das Repertorium für mittelniederdeutsche Literatur und dessen Genese näher bringen. Doch bevor wir uns unserer Ausgangsfrage widmen, wollte ich gern mit einer kleinen Begriffsdefinition einsteigen. Könnt ihr mir und den Zuhörenden einmal verraten, was ein Repertorium eigentlich ist?
Dieser Begriff Repertorium, der stammt oder ist eigentlich im Archivwesen sehr gebräuchlich und meint im Grunde einfach, dass ein Verzeichnis vorliegt, das einem dann hilft, zu bestimmten Daten zu gelangen. Und genau in dieser Tradition sehen wir auch unser Repertorium der mittelniederdeutschen Literatur, das wir dann kurz mit RML abkürzen. Vielleicht sprechen wir auch gleich gelegentlich von RML. Also das Repertorium als eine geordnete, strukturierte Datensammlung zur mittelniederdeutschen Literatur. Und unser Repertorium wird sich dabei an Einzeltexten und ihrer Überlieferung orientieren und wird diese Einzelüberlieferung dann näher vorstellen. Und dieses Repertorium ist das Werk einer Arbeitsgruppe und zu der gehören Sarah, Jörn und ich und Annabel Recker, mit der wir diese Idee zusammen entwickelt und ausgebaut haben. Und die Idee dieses Repertoriums ist nun eben, dass man literarhistorische, sprachliche und überlieferungsbezogene Informationen zu diesen Texten bündelt, dass man auch eine gewisse Reduktion hat auf belastbare, in der Forschung bereits bekannte Kerndaten und damit eben auch zu einer strukturellen Vergleichbarkeit dieses Materials kommt. Dahinter ist auch schon die Idee spürbar, dass wir also in der Regel keine neue Forschung zu diesen Texten betreiben, sondern gucken, welche Daten sind da, was kann also schon als gut abgehangene Information in dieses Repertorium, wobei gerade die Auswahl dieser Daten, und das wird man, glaube ich, gleich auch sehen, um dann diesen geordneten Blick zu erhalten, letztlich auch wieder ein forschendes Arbeiten an diesem Datenmaterial bedeutet.
Vielleicht könnt ihr noch mal sagen oder einer von euch, was die mittelniederdeutsche Literatur eigentlich von anderer niederdeutscher Literatur abgrenzt.
Die mittelniederdeutsche Literatur meint die Überlieferung in niederdeutschen Schreibsprachen im Zeitraum ungefähr 1200 bis 1650, wobei natürlich der Übergang dann auch zur frühen neuniederdeutschen Zeit sich etwas fließend darstellt. Und dort begegnet uns eben in so einer Einteilung Frühmittelniederdeutsch dann eine Blütezeit zwischen 1370 und 1530 und dann die spätmittelniederdeutsche Zeit des zweiten Schreibsprachwechsels zur frühneuhochdeutschen Schriftsprache. Ein sehr breit ausgebautes Spektrum an mittelniederdeutschen Texten, mittelniederdeutscher Schriftlichkeit. Also eigentlich die Phase, in der das Niederdeutsche als geschriebene Sprachform und parallel natürlich auch gesprochene Sprachform seine stärkste Ausprägung hat. Und deswegen widmen wir eben auch genau dieser Phase ein Repertorium.
Jetzt schlage ich direkt den Bogen zurück zu unserer Ausgangsfrage, was eigentlich das Repertorium der mittelniederdeutschen Literatur ist. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, so ein Repertorium zu erstellen, zu gestalten und vielleicht auch verbunden mit der Frage, auf welche Bedürfnisse das in der Forschung reagiert, euer Repertorium.
Also das Repertorium hat tatsächlich schon, wie alles in der Wissenschaft, eine gewisse Vorgeschichte.
Es ist so, dass ich von 2013 bis 2015 eine medievistische Professur in Göttingen vertreten habe und dort auch mittelniederdeutsche Texte behandelt habe. Und um mir dann auch ein bisschen Zukunftsperspektiven zu verschaffen, hatte ich in dieser Göttinger Zeit ein Projekt entworfen, das der Germanistik und auch der niederdeutschen Philologie zu einem modernen Hilfsmittel verhelfen sollte. Und das ist genau dieses Repertorium dann, das es jetzt auch schon eben gibt in den ersten Grundschritten. Und man muss dazu sagen, dass tatsächlich also bis vor einigen Jahren diese mittelniederdeutschen Texte, die Robert erwähnt hatte, diese gesamte Literatur noch ein Nischendasein geführt hat. Also die war in der Germanistik nicht besonders bekannt. Und in dieser Weise wurde dann diese Idee des Repertoriums geboren. Und zwar eines digitalen Repertoriums, also einer digitalen Plattform. Damals noch mit der Idee verbunden, eine ergänzende literaturgeschichtliche Einführung in Buchform ebenfalls zu veröffentlichen. Diese Idee habe ich dann auf der Jahresversammlung des Niederdeutschen Sprachvereins 2015 vorgestellt. Mit dem Umsetzen hat es dann allerdings etwas gedauert. Jedenfalls haben wir zu viert nach einigen Vorarbeiten im Team einen Förderantrag gestellt. Das war im Jahr 2021 und ab Anfang 2022 sind wir dann endlich dabei.
Und wie genau habt ihr dann eure Idee umsetzen können?
Also im Raum stand eben diese starke Idee und eben auch das Wissen darüber, dass wir in der niederdeutschen Philologie immer so intensiv mit der mittelniederdeutschen Überlieferung arbeiten, aber dass eben in weiteren Teilen der Altgermanistik das Wissen darüber eigentlich noch weiter vermittelt werden muss. Und das ist eigentlich auch dann Ausgangspunkt dieses Antrags gewesen, den wir an der Europa-Universität Flensburg stellen konnten, denn dort gibt es die Tradition, dass einmal im Jahr der Forschungsausschuss der Universität einen sogenannten Open Call ausruft, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni die Möglichkeit gibt, zu einer Idee eine Anschubfinanzierung zu beantragen, die es ermöglicht, vielleicht einen größeren Antrag vorzubereiten oder in diese Forschung einzusteigen. Und wir haben dann in diesem Antrag diese digitale Perspektive und die vermittelnde Perspektive unserer Idee sehr stark gemacht und haben auch wirklich direkt sehr guten Zuspruch erhalten und haben diese Förderung dann bekommen, die uns dann die ersten 2 Projektjahre ermöglicht hat. Und das war eben dann das Jahr 2022 und das Jahr 2023 und haben eben auch einen Anschlussantrag vorbereiten können, den wir bei der Karl-Töpfer-Stiftung in Hamburg eingereicht haben. Auch dort mit einer ganz klaren Perspektivierung des digitalen Potenzials unseres Projekts und, worüber wir uns sehr gefreut haben, auch die Karl-Töpfer-Stiftung hat unserem Antrag sehr gern zugestimmt, sodass wir jetzt im Jahr 2024 dann zunächst noch mit Mitteln der Uni und dann aber jetzt auch mit Mitteln der Karl-Töpfer-Stiftung mit einer Perspektive jetzt für auch das kommende Jahr und die Folgemonate unsere Arbeit kontinuierlich fortsetzen können.
Ich habe mich jetzt gefragt, wie genau sieht euer Repertorium aus? Wenn ich mir vorstelle, ich möchte mir das jetzt angucken, wie sind die Datensätze aufgebaut? Was erwartet mich? Welche Informationen kann ich erhalten?
Unser RML, Robert hat die Abkürzung vorhin ja schon kurz erwähnt, das enthält auf der Startseite erst einmal alle bisher von uns erfassten Texte, die es überhaupt im Repertorium gibt. So eine Art Überblickskartei, könnte man sagen. Diese Überblickskartei enthält erstmal einige zentrale Informationen zu jedem Text. Dazu gehört natürlich zuerst einmal der Titel des Textes, dann aber auch das Feld der Schriftlichkeit. Das ist so eine Kategorie, eine Bezeichnung, die wir aus dem Referenzkorpus Mittelniederdeutsch-Niederrheinisch übernommen haben. Das ist zum Beispiel so etwas wie Recht oder auch geistliche Schriftlichkeit oder Literatur, Verwaltungstexte und so weiter. Außerdem gibt es dann Angaben zum Texttyp und zur Textsorte. Und zwar haben wir da eine eigene Klassifizierung auch aufgestellt. Dabei ist es so, dass wir den Begriff Textsorte durchaus so verwenden, wie das auch üblicherweise in der Textlinguistik gemacht wird. Das heißt, für eine bestimmte Gruppe von Texten mit so gemeinsamen strukturellen und auch funktionalen Merkmalen, zum Beispiel so etwas wie Verslegende, Rechtsbuch und so weiter. Und dann gibt es eben dazu noch den Texttyp und das meint im Vergleich dazu eine etwas größere Gruppe. Also zum Beispiel so etwas wie Erzählliteratur, Sachliteratur, Lyrik und so weiter. Ja, und als weitere Daten auf dieser Überblickskartei, wie ich das jetzt genannt habe, zu den Texten, erscheinen dann noch die Jahrhunderthälfte, in der der Text entstanden ist, und auch die Varietätenbestimmung, aus welcher Schreibsprachenlandschaft dieser Text kommt, zum Beispiel so etwas wie Nordniedersächsisch, Ostfälisch. Und dann hat das Repertorium noch eine ganz praktische Funktion, für die ich gleich schon mal Werbung machen möchte. Diese Funktion wird natürlich umso wichtiger, je mehr das Repertorium wächst. Und zwar ist das so eine Filterfunktion. Man kann nämlich über die Daten zu den Texten schon direkt am Anfang auch eine Auswahl treffen. Auf diese Weise kann man dann sowohl für die Forschung als auch für die Lehre einen ganz strukturierten Zugang zu den Texten des RML bekommen und mit diesen dann auch weiterarbeiten.
Ich habe auch nur noch eine kleine Nachfrage, weil mich das eben interessiert hat, wenn auch die Varietäten bestimmt werden in den Metadaten, nehme ich jetzt mal an. Ist am Text auch markiert oder erkennbar, warum das jetzt zu welcher Varietät gehört, oder findet man nur diese Zuordnung?
Das ist eine gute Frage. Wir geben bei den Datensätzen auch dort, wo es möglich ist, Forschungsliteratur an und auch an, woher wir bestimmte Informationen haben. Also wenn zum Beispiel ein Forschender oder eine Forschende herausgefunden hat, dass dieser Text nordniedersächsische Merkmale, aber vielleicht teilweise auch ostfälische Merkmale enthält, dann können wir diese genauen differenzierten Informationen mit Angabe der Forschungsliteratur, woraus wir diese Informationen haben, auch verknüpfen, sodass für alle Nutzende auch nachvollziehbar ist, woher unsere Einteilung denn stammt.
Welche Informationen kann ich denn noch bei euch im RML finden?
Also es ist so, dass tatsächlich man diese basalen Informationen alle bekommt und darüber hinaus noch einige mehr. Aber es ist trotzdem, soll es ein knappes Überblickswerk sein, ja, dass man wirklich genau das bekommt, was tatsächlich ausgehend vom aktuellen Forschungsstand man benötigt, um mit diesen Texten weiterarbeiten zu können. Jede Information, die dort steht, ist durch einen redaktionellen Filter gegangen. Das heißt, wir haben also, wenn uns zum Beispiel auch aus der Forschungsliteratur, aus der älteren zum Beispiel, etwas merkwürdig vorkam, haben wir das durchaus nochmal überprüft. Ganz konkret muss man sich das so vorstellen, dass man Überblickskarten der Texte hat. Das sieht so ein bisschen aus wie so Ordnerrücken. Und wenn man dann dort anklickt, dann findet man eine Gesamtansicht zur Datei mit verschiedenen Datenfeldern, zum Beispiel zum Autor, zum Schreiber, zu den Handschriften oder Drucken, zu Medium und Form, zur Varietätenbestimmung, zu sprachlichen Besonderheiten, zu Entstehungszeitraum, ferner auch zur Edition, zur Forschungsliteratur, zu verfügbaren Digitalisaten und so weiter. Es finden sich dann aber auch redaktionell spezifischere Informationen und Zusatzmaterialien. Es gibt auch eine knappe Beschreibung des Inhalts, also der Gegenstände des Textes oder der Handlung, wenn es ein fiktionales Werk ist, sowie auch manchmal Angebote für Lehrmaterialien für den akademischen Unterricht. Wichtig ist, dass wir wie bei herkömmlichen Literaturlexika Werke erfassen. Aber wir haben diese Werke immer wieder an einem ganz bestimmten Textzeugen, das heißt einem konkreten Text in der Überlieferung festgemacht. Um mal ein Beispiel zu geben, nehme ich den Sachsenspiegel, das ist dieses berühmte Rechtsbuch Eikes von Repko. Dieses Werk ist vielfach überliefert und wir haben die Daten der genannten Kategorien auch aufgeführt. Manche davon haben wir übrigens auch übernommen, ganz bewusst, zum Beispiel den Einheitstitel nach dem Verfasserlexikon. Das ist das große Werk für die Medievistik. Wir haben das Feld der Schriftlichkeit aus dem Referenzkorpus Mittelniederdeutsch übernommen. Bei anderen mussten wir gelegentlich eine Auswahl treffen, zum Beispiel bei Überlieferungszeugen, wenn es wirklich sehr, sehr viele gab, und gelegentlich auch bei der Forschungsliteratur. Beides zum Beispiel gibt es beim Sachsenspiegel in riesiger Menge. Von einem Werk wird immer ein Textzeuge genommen, also ein konkreter Text. Im Fall des Sachsenspiegels haben wir uns für die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels entschieden. Für diesen Textzeugen gibt es dann noch eine Reihe von Daten, zum Beispiel Titelvarianten, konkreter Aufbewahrungsort, die Herkunftsgeschichte und so weiter.
Ein anderer Punkt, der jetzt eben aber auch in den Ausführungen anklang, war, dass ihr auch zusätzliches Material zur Seite stellen wollt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Anspruch ist unbedingt, diese Realdaten, die wir dort ja in der vermittelt über diese Matrix sammeln, dann auch verbunden mit den eben schon angesprochenen Digitalisaten von Originalen, aber eben auch von Editionen, noch darüber hinaus zu gehen, um auch gerade diesen vermittlungsbezogenen Aspekt zu stärken. Und das wären zum einen die jetzt auch schon mehrfach von uns erwähnten Literaturlisten, Und da hängt es dann auch vom Text ab, ob wir sozusagen versuchen, alles abzudecken. Teilweise sind die Texte ja wenig erforscht worden. Dann versuchen wir auch sogenannte graue Literatur mit aufzunehmen. Beim Reinke de Vos hingegen muss man dann vielleicht sagen, gut, wir müssen eine gewisse Auswahl treffen, die aber auch immer ergänzbar wäre. Ne? Auch wenn ein Hinweis kommt, nehmt doch noch diesen Aufsatz auf, dann wäre das kein Problem. Auf diese Weise entsteht eben doch eine gültige und aktuelle Forschungsdatenstruktur zu den Texten. In den Linklisten ist es sehr wichtig, auch unser Repertorium wirklich als ein Netzwerk zu sehen zu anderen digitalen Angeboten, also zum Beispiel zum mehrfach erwähnten Referenzkorpus, zum Handschriftenzensus, zum Korpus Niederdeutsch in Westfalen oder auch sehr wichtig zu der Sammlung Mittelniederdeutsche Frühdrucke digital an der Universität Münster. Und dann auch diese Idee, weitere Materialien ganz unterschiedlicher Gestaltungsart hinzuzufügen, also zum Beispiel Arbeitsvorschläge für konkrete Seminarsitzungen, Arbeitsblätter, so könnte man es auch ganz basal sagen, zu einzelnen Texten, Aufgaben, die sowohl das inhaltlich-literarische als auch das sprachlich-grammatische in den Blick nehmen können. Dort sehen wir also ein sehr starkes Entwicklungspotenzial der Seite.
Ich fand das eben sehr, sehr spannend, den Punkt, den du betont hast, dass ihr auch ein gemeinsames Arbeiten in der Zukunft anstrebt mit anderen Forschenden, also dass das eine theoretische Möglichkeit ist. Gleichzeitig habe ich beim Hören für mich eben überlegt, eure Zielgruppe liegt vornehmlich im Bereich der Hochschule, wäre aber auch ein Nutzen in der Schule denkbar?
Selbstverständlich. Es ist immer die Frage, wie das eingebettet wäre, dann in weitere Arbeitszusammenhänge. Aber man kann das Repertorium dort natürlich auch sehr punktuell nutzen, um zum Beispiel an einem Text, und nehmen wir unseren Fuchs, den Reinke de Vos, man lässt etwas lesen und sagt dann, so, jetzt wollen wir mal gucken, was sind die Einordnungen. Man kann es sicherlich nicht ungefiltert jetzt an die Schülerinnen und Schüler weitergeben, aber man kann es als einen Einstieg nutzen, eben weil es ja auch barrierefrei und direkt erreichbar ist.
Wir hatten ganz am Anfang eben auch mal erwähnt, dass es ein Lehrwerk geben soll. Das war in so einem Nebensatz. Ich wollte da jetzt nochmal nachfragen, wie genau ich mir den Zusammenhang zwischen Lehrwerk und eben RML vorstellen kann.
Also es ist so, dass tatsächlich diese Idee des Lehrbuchs auch mal entstanden ist aus einem Bedarf heraus. Also mittelniederdeutsche Sprache und Literatur hat so noch kein Lehrwerk gefunden. Wir haben schon dran gearbeitet, es sind einzelne Kapitel da. Und es ist eben eine Einführung in die Sprache und Literatur des Mittelniederdeutschen. Und der literaturwissenschaftliche Teil dieses Lehrwerks, der hat wiederum eine Verknüpfung zum Repertorium. Denn wir können ja die Arbeit an einzelnen Kapiteln für die Datensätze des Repertoriums nutzen und umgekehrt natürlich auch die Arbeit an den Datensätzen für das Lehrwerk. Also das heißt, das befruchtet sich gegenseitig. Ja, und das ist auch schon passiert. Zudem sind wirklich viele Werke, die wir im Repertorium, die meisten bisher, die wir im Repertorium behandeln, auch im Lehrwerk vertreten. Für den Einsatz in der späteren Unterrichtspraxis, also ich denke jetzt tatsächlich an die akademische Unterrichtspraxis, jetzt noch nicht so an die Schule, ist zudem eine ganz vielseitige Verwendung möglich. Wir können die Datensätze des Repertoriums zum Beispiel in Seminaren besprechen. Ja, man könnte sie dort ergänzen. Die Seminare könnten so gestaltet werden, dass man sagt, versuchen Sie doch bitte mal jetzt einen eigenen Datensatz zu fassen im Sinne des Repertoriums. Ja? Wenn das Repertorium umfangreicher ist, kann es natürlich auch als Rechercheinstrument für diese akademischen Zwecke gebraucht werden, indem man, jetzt wurde es mehrfach schon erwähnt, nach bestimmten Kriterien das Korpus dann durchsucht. Also zum Beispiel Dialektregion, Zeit, Textsorte, Autor und so weiter. Und dann kommt man relativ schnell auf Zusammenhänge, für die man sonst, wenn man jetzt wirklich klassisch liest, in Büchern viel Zeit bräuchte. Dieser ganze mitwachsende Charakter der Plattform, die macht sie eigentlich auch gegenüber gedruckten Büchern sehr attraktiv.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass man da auch einen deutlichen Mehrwert eben auch für ein gedrucktes Lehrwerk hat, wenn man diese digitalen Zugänge mitdenkt. Ich habe auch gelesen, dass die Texte im Lehrbuch und der Grundstock an den aus meiner Erinnerung 25 Texten für das RML, korrigiert mich da gerne, die eben auch im Repertorium sind, genau sich überschneiden zum Teil. Also dass es da eine Überlappung gibt, aber dass beide Werke doch auch noch andere Texte behandeln. Nach welchen Kriterien wurden diese Texte denn ausgewählt?
Das hast du genau richtig in Erinnerung, Anne. Also das sind ursprünglich 25 Texte. Das war so die Grundidee für eine erste kleine Umsetzung. Und es ist richtig, die überschneiden sich zu einem großen Teil eben zwischen dem RML und diesem Lehrbuch. Diese Texte sind deshalb auch so eine Basis für eine Art Lerncurriculum. Und die Auswahl dieser Texte, die beruht auf ganz unterschiedlichen Kriterien, die uns hier in der Gruppe wichtig waren. Zum Beispiel spielt eine Rolle, wie der Kanonisierungsgrad des Textes ist. Also uns war wichtig, dass nicht nur den Reinke als sehr bekannter, populärer Text zum Beispiel im RML erscheint, sondern dass wir auch weniger bekannte Texte, zum Beispiel eine Geomantia, mit aufnehmen. Außerdem wollten wir auch möglichst verschiedene Texttypen abbilden. Wir wollen sowohl literarische Texte als auch religiöse Texte, Wissenstexte, Rechts- und Verwaltungstexte, private Briefe und Geschäftsbriefe. Und wir wollen natürlich auch die ganz unterschiedlichen Entstehungskontexte im RML abbilden. Also zum Beispiel nicht nur aus den sehr überlieferungsstarken Schreibsprachenlandschaften, wie beispielsweise dem Nordniedersächsischen oder auch dem Westfälischen, sondern auch beispielsweise aus dem baltischen Raum. Und das Repertorium soll dann natürlich auch, um die Überlieferung des Mittelniederdeutschen gut abzubilden, auch den ganzen Überlieferungszeitraum, wenn es geht, abdecken. Also so von circa 1200 bis circa 1650 auch Texte möglichst breit gestreut enthalten.
Versuchen wir jetzt einmal den Bogen ganz zurückzuschlagen, denn das ist auch mir eben aufgefallen, wie vielfältig die Literatur ist, die ihr im RML abbildet. Da habe ich jetzt mich gefragt, wenn ich als Interessierte oder auch eben als Laien jemand bin, der noch nicht viel über das Mittelniederdeutsche weiß oder auch noch nicht viel über die Literatur des Mittelniederdeutschen weiß, wie kann ich mir so eine Überlieferung vorstellen?
Die Bandbreite der mittelniederdeutschen Überlieferung ist immer viel größer, als man denkt. Also auch wenn wir jetzt in diesem kollegialen Austausch dazu treten, man entdeckt immer noch Felder der Überlieferung, die man vielleicht selbst noch gar nicht so sehr fokussiert hatte. Das liegt eben daran, dass uns im Falle des Mittelniederdeutschen ein voll ausgebautes Literatursystem begegnet, das im 15. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts alles schriftsprachlich bediente, was damals notwendig war im norddeutschen Raum. Man zieht natürlich oft so Vergleiche auch zu den Sprachstufen des Hochdeutschen. Da ist immer wichtig, am Beginn nochmal mitzunehmen, das Mittelhochdeutsche liegt im Grunde in seiner Kernentwicklung deutlich früher. Da haben wir ja die Entwicklungsphase 1050 bis 1350 Mittelhochdeutsch. Dann schließt daran an 1350 bis 1650 Frühneuhochdeutsch. Im Mittelniederdeutschen hatten wir ja schon zu Beginn erzählt 1200 bis 1650. Das heißt, die eigentliche Vergleichsgröße, und das hilft auch schon immer ein bisschen bei der Einordnung, ist das Frühneuhochdeutsche. Denn wir haben die Hauptentwicklungsphase dann des Mittelniederdeutschen, seine ganz starke Verwendung, ungefähr ab 1370, als es viele schriftsprachliche Funktionen des Lateinischen übernimmt, und können also auf diese Parallelität Frühneuhochdeutsch, Mittelniederdeutsch gucken. Und da zieht Mittelniederdeutsch also absolut gleichwertig mit. Verglichen jetzt mit dem Mittelhochdeutschen ist dann klar, dass so viele textliche Vorerwartungen, die wir dann haben an Literatur des Mittelalters, große Versepen, die also dort in der Zeit um 1200 entstehen, auch im Norden rezipiert werden. Das haben wir in der mittelniederdeutschen Überlieferung nicht. Sie steigt sehr viel stärker ein, dann ab dem 13. Jahrhundert mit entscheidenden Textsorten, die wir den Sachtexten zuordnen, also Rechtsliteratur zum Beispiel, der Sachsenspiegel. Das sind Texte, die sehr stark aus dem niederdeutschen Raum dann auch ausstrahlen. Der ganze Bereich der Sachtexte wird auch deutlich ausgebaut. Im Verlauf der weiteren Entwicklung im 14. und 15. Jahrhundert treten aber alle weiteren Textsorten hinzu und wir haben immer auch eine starke Ausprägung literarischer Texte. Dort aber, das ist neben den Sachtexten die zweite große Säule jetzt der mittelniederdeutschen Überlieferung, eine sehr ausdifferenzierte geistliche Literatur. Also viele Texte, die für Fragen der geistlichen Lebensführung entscheidend gewesen sind. Und wenn man jetzt nochmal konkreter auf diese mittelniederdeutsche Textproduktion schaut, dann lassen sich vornehmlich eigentlich zwei Zentren ausmachen. Zum einen haben wir die Klöster oder überhaupt geistliche Schreiborte, wo sowohl von Männern als auch von Frauen Literatur gestaltet wurde. Wir können an die niedersächsischen Heideklöster denken, die einen großen Überlieferungszweig bereithalten. Also geistliche Schreiborte, der eine wichtige Bereich, und selbstverständlich die Städte. Denn es ist natürlich so, dass in dieser Zeit des Mittelniederdeutschen die Stadturbanität als Lebensform sich voll entfaltet hat, während wir in mittelhochdeutscher Zeit das Höfische, die Residenzen als entscheidende Literaturorte haben. Und die norddeutsche Stadt ist eben voll und ganz dann mittelniederdeutsch organisiert und hat so ihre kulturellen Ausprägungen. Wir haben Verwaltungsschriftlichkeit, der ganze Bereich der Urkunden. Wir haben das chronikalische Schreiben in den Städten, das also diese Form der Selbstvergewisserung, aber eben auch der Information über Generationen hinweg bieten soll. Also wenn man allein an die chronikalische Überlieferung Lübecks denkt, finden wir einen sehr reichen literarischen Schatz. Und immer wieder die Texte der sogenannten Erbauungsliteratur, die Hinweise für eine gelingende Lebensgestaltung im Sinne des Christentums geben sollen. Das durchzieht die mittelniederdeutsche Literatur. Auch Texte wie den Reinke de Vos können wir dort mit hineinnehmen. Jetzt habe ich bisher die Hanse ein bisschen vermieden, vielleicht auch bewusst, was ist die Rolle der Hanse. Man hat manchmal traditionell den Eindruck, das ist vielleicht ein bisschen überbetont worden. Hanse-Sprache, Hanse-Literatur, das sehen wir heute differenzierter. Mittelniederdeutsch ist natürlich nicht nur Hansesprache und Hanseliteratur. Aber klar, die Diskussion darüber, inwieweit hansisches Leben diese Literatur prägt, da sind wir schon auf einer spannenden Metaebene, die sicherlich auch vom Repertorium nochmal gestützt wird. Und ein abschließender Punkt, der auch von Sarah und Jörn immer wieder erwähnt wurde, der aber doch so entscheidend ist, es geht immer wieder um die landschaftliche, schreibsprachliche Vielfalt in der mittelniederdeutschen Literatur, die zum Beispiel jetzt anhand von Urkunden auch im Atlas spätmittelalterlicher Schreibsprachen des niederdeutschen Altlandes und angrenzender Gebiete von Robert Peters ja auch eindrücklich dokumentiert ist. Das ist eine Wahrnehmung, die wir von den mittelhochdeutschen Literatursprachen in der Forschung so nicht haben. Die niederdeutsche Philologie hat genau das aber immer im Blick gehabt. Und so sehen wir auch diese mittelniederdeutsche Literaturüberlieferung immer in ihrer schreibsprachlandschaftlichen Vielfalt. Das bildet unser Repertorium ab.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz anknüpfen, das passt nämlich ganz gut. Also dieses Stichwort Vielfalt, das Robert jetzt erwähnt hat, gerade das ist auch etwas, Anne, du hast ja vorhin gefragt, wie kann man das auch in den Schulunterricht bringen? Und dieser Punkt Vielfalt, Diversität, das ist ja auch etwas, was im Schulunterricht, in den Curricula auch ganz groß geschrieben wird, dass die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden sollen dafür, dass es verschiedene Formen von Sprache auch gibt, dass es Variationen gibt. Und gerade darüber, ja zum Beispiel über das Mittelniederdeutsche als Gegenstand und die Vielfalt allein im Mittelniederdeutschen oder auch den Vergleich Niederdeutsch-Hochdeutsch allein schon, diesen Unterschied, also dafür dann auf diesem Wege die Schülerinnen und Schüler für Diversität, sprachliche Diversität, Vielfalt im Raum, aber auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel was die Texte angeht und so weiter, sie dafür empfänglich zu machen. Das ist doch, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, dieses Thema sowohl im Schulunterricht als auch in der Hochschullehre eben einzusetzen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren jetzt zwei wirklich sehr gute Schlusssätze nochmal. Wo kann ich denn das Repertorium eigentlich finden?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie kommt man überhaupt zum Repertorium? Und zwar kann natürlich jeder, jede einfach mithilfe der Suchmaschine der eigenen Wahl Repertorium Mittelniederdeutsch und vielleicht Repertorium Mittelniederdeutsche Literatur suchen und sollte dann direkt auf die Seite des RML kommen.
Und wenn ich jetzt noch einmal in die Gegenwart zurückgucke, das klang vorhin im Gespräch schon an, aber wenn wir die Studis jetzt in die weitere Vorbereitung für das kommende Seminar entlassen, welche Aufgabe könnte man nochmal mitgeben oder welche Inspiration könnte man jetzt für die Seminarvorbereitung nochmal mitgeben?
Eine ganz gute Möglichkeit, sich einmal selbst intensiver mit dem RML zu beschäftigen, ist einfach selbst aktiv zu werden. Also einfach selbst mal Datensätze zu erstellen. Das heißt, wählen Sie sich einfach mal einen Text aus, zum Beispiel einen Text, den Sie selbst sehr interessant finden, mit dem Sie sich immer schon mal beschäftigt haben oder vielleicht auch im Austausch mit der Seminarleitung. Dann könnte ein Text vorgegeben werden, der im Seminarkontext sowieso eine Rolle spielt. Und dann könnte man ausgehend von dieser Matrix, die Robert ja vorhin erwähnt hat und die wir noch zur Verfügung stellen, so als Orientierung, könnte man dann versuchen, selbst mal zu recherchieren, über Forschungsliteratur natürlich erst einmal zu suchen und die Informationen zusammenzusammeln.
Ich habe am Ende immer noch eine kleine Aufgabe für alle ExpertInnen. Und zwar würde ich gern von euch wissen, ihr habt drei Schlagworte, um das RML und eure Arbeit zu beschreiben. Welche drei wären das?
Ich würde jetzt ganz spontan an das anknüpfen, was ich vorhin so groß aufgemacht habe. Ich würde einfach Vielfalt sagen.
Also mir kam jetzt als erstes innovativ in den Sinn.
Ich hätte gesagt Anregung.
Ja, haben wir es doch.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir die drei schon. Dann bleibt mir jetzt nur einmal noch wirklich der Dank an euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr informative Folge geworden und wünsche euch dann noch einen schönen weiteren Tag.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Tschüss.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch Vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Digilabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.